Herzlich willkommen, mein lieber Alltagsheld. Herzlich willkommen zum Podcast Mutausbruch. Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Mein Name ist Christina und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der letzten Folge habe ich dich tief mit ins Thema Umfeld genommen und wir sind da sehr tief eingetaucht. Und es könnte nicht passender sein, denn heute habe ich einen Interviewpartner und zwar Frank Wagner. Frank Wagner ist Schulleiter der Gebrüder Grimm Schule, einer Grundschule in meiner Heimatstadt Hamm. Und ich durfte, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, 2 Jahre im Team von Frank an der Gebrüder Grimm Schule mitarbeiten. Und diese Zeit hat mich unfassbar geprägt. Die hat mir ganz viel mit auf meinen Weg gegeben. Frank als Persönlichkeit hat mir auch ganz viel mit auf den Weg gegeben und inspiriert mich immer wieder mit seinem Tun und Sein. Und ich möchte dir heute Frank vorstellen. Frank wird uns heute mit auf die Reise zum Thema Schule nehmen, Schule heute. Aus dem Interview wird auch ganz klar hervorgehen, dass wenn du eine Vision hast und daran glaubst, dass alles möglich ist, Frank hat mit seinem Team 2019 und seinem Konzept der Gebrüder Grimm Schule den Deutschen Schulpreis gewonnen und ist dafür ausgezeichnet worden. Und ja, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Wir werden uns darüber unterhalten, wie das Thema Wertschätzung an der Gebrüder Grimm Schule gelebt und an die Kinder weitergegeben wird, wie der Schulalltag so abläuft, denn der ist ein bisschen anders als das, was du vielleicht herkömmlich bisher kennst. Wir werden uns über die Zeit der Pandemie unterhalten und wie dies Schule verändert und geprägt hat. Und vielleicht wird Frank uns auch seine Zukunftsvision zum Thema Schule verraten. Und wenn ich in meinem Alltag und in meiner Arbeit häufig von den Spitzdachcharakteren spreche, die ein großes Fundament, also viel Selbstvertrauen haben, wenig Angst und verdammt viel Mut, dann ist hier die beste Schule dafür. Denn hier wird ganz viel am Thema Selbstvertrauen gearbeitet. Wie steigert man das Selbstvertrauen eines Kindes, indem man es wertschätzt und indem, dass man ihm nicht sagt, was es nicht kann, sondern indem man darauf achtet, was kann dieses Kind besonders gut. Und somit gießt man ein unfassbar starkes Fundament für die Zukunft. Dementsprechend haben diese Kinder meist wenig Angst und dementsprechend viel Mut und gehen mutig ins Leben. Und das, was Frank mir beigebracht hat, ist, Schule ist so viel mehr. Und ich bin dankbar und freue mich sehr, Frank jetzt hier im Interview bei mir begrüßen zu dürfen. Und mein lieber Alltagsheld, lass uns starten. So, und ich bin jetzt an der Gebrüder Grimm Schule und wie man es vielleicht hier im Hintergrund gleich auch mal ab und zu hört, sind die Kinder gerade in der Pause und ich bin bei Frank Wagner im Schulleiterbüro, was ja schon so ganz anders ist, da reden wir gleich mal drüber. Und ich bin hier gerade in die Schule gekommen und die Kinder haben ihre Pantoffel ausgezogen und ihre Straßenschuhe angezogen. Das war schon wie nach Hause kommen und so ist das hier auch, oder? Also der liebe Frank ist jetzt da, Frank stellt sich mal kurz vor und ja, hier wird Schule wie zu Hause gelebt. Jetzt kommt auch noch die Schulglocke direkt zur Einleitung, so muss das sein. Wir haben jetzt auch kurz nach 12, hier ist auch länger Unterricht, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Schön, dass du da bist, Frank, und ich freue mich, dass wir das hier heute machen können. Mein Thema ist ja immer Mutausbruch und deins ist Bildungsausbruch, ja, genau. Sind wir uns sehr einig. Genau. Und ja, stell dich mal kurz vor.
Ja, schön, dass du da bist, Christina. Ich freue mich ja, erstmal muss ich ja sagen, dass du da bist, so als ehemalige Mitarbeiterin, so ist ja schön, dass wir so Kontakt haben, auch das freut mich immer, wenn wir dein Gesicht mal wieder sehen, weil wir es auch sehr genossen haben, wenn du hier warst.
Ja, ich habe das auch genossen, ja, hier zu sein, habe ich gerade in der Ankündigung schon gesagt, dass ich viel fürs Leben mitgenommen habe.
Super. Ja, ich bin Schulleiter seit ungefähr 15 Jahren, so bin ich hier an dieser Schule tätig. War vorher, bin in ganz Nordrhein-Westfalen an verschiedensten Schulen gewesen, an privaten, an öffentlichen, Konrektor wieder woanders und so. Und habe mich dann bewusst hier auf diese damalige Brennpunktschule beworben. Also damals war das eine Brennpunktschule. Heute kann man das nicht mehr sagen.
Aber es ist so schön, wie du das immer sagst, Brennpunktschule. Ja. Und da sind wir auch direkt schon bei der schönen Einleitung. Du bist hier hingekommen und andere werden wahrscheinlich schreiend wieder weggerannt. Und du hast gesagt, nee, lass uns nicht das Problem bestauen, sondern lass uns hier geile Lösungen finden. Und hast das in den letzten, wie lange bist du hier?
15 Jahre.
15 Jahren an dieser Schule, krass, okay. Ja, auch mega hinbekommen, ne? Also ihr habt vor 3 Jahren den Deutschen Schulpreis gewonnen, vor 2 Jahren, ne? 2019. Mhm. Genau. Und wie war das, als du hier angekommen bist? Also viele hätten dich wahrscheinlich für verrückt gehalten und hätten gesagt, der Wagner hat sie doch nicht alle. Was will der hier?
Naja, da ich ja vorher, wie ich schon sagte, an verschiedensten Schulen war. Also man könnte sagen, wie so an Elite-Schulen, auch an so einer Privatschule halt. Ah, okay. Ne? Und auch an ganz bildungsnahen Schulen. Aber auch an Brennpunktschulen. Und das hat mich eigentlich sehr geprägt. Und das hat mich immer beeindruckt. Und weißt du warum? Weil man an Brennpunktschulen eine hohe Wirksamkeit erleben kann. Weil du irgendwie die Kinderaugen anders zum, also ganz besonders zum Strahlen bringst. Das will ich jetzt gar nicht, ne? Das soll jetzt keine Abwertung von irgendwelchen anderen Kindern oder so sein, aber das war, da bist du, die brauchen dich. Die, ja, brauchen dich, die brauchen dich sehr, weil die gar keinen anderen haben teilweise. Und das ist was, was mit einem macht.
Ich, ja, habe das hier in meiner Arbeit ja auch erlebt, dass man hier immer sehr dankbar nachmittags das Haus verlassen hat, ne? Und man muss sagen, du hast mal irgendwann gesagt, hier diskutiere ich nicht mit einer Mutter, ob das Kind aufs Gymnasium oder auf die Realschule geht, sondern hier ist es schon gut, wenn das Kind die Basics lernt. Und das ist gar nicht so dieser minimalistische Anspruch, sondern das ist der absolute Anspruch hier, dass jedes Kind mit dem wichtigsten Reisegepäck fürs Leben hier rausgeht und dass hier auch Stärken gestärkt und Schwächen gemanagt werden. Und das heißt, ihr habt hier mittlerweile ein, sag ich mal, Einzugsgebiet aus ganz unterschiedlichen Sozialschichten. Also meine Tochter ist hier auch Schülerin der zweiten Klasse und ich habe mich auch ganz bewusst für diese Schule entschieden. Ich muss sagen, ich habe immer gedacht, dass das, was hier geleistet wird vom Kollegium, normal ist. Und dann habe ich mich vor 3 Jahren in die Selbstständigkeit begeben und durfte an anderen Grundschulen auch Projekte machen und bin da rausgegangen und musste meine alte Kollegin Anke anrufen, habe gesagt, ey, was ist denn da los? Das kann doch nicht die Welt sein. Und dann hat sie gesagt, ja, das, was hier läuft, ist halt nicht normal. Und da wollen wir mal reinsteigen. Also du hast auch mal zu mir gesagt, als ich dir über die Schwächen eines Kindes berichtet habe, was mich wirklich in den Wahnsinn getrieben hat, hast du mich angeguckt und hast gesagt, sag mir nicht, was das Kind nicht kann, sondern sag mir, was es kann. Und das war für mich so beeindruckend, wo ich gedacht habe, ja, er hat irgendwie recht. Also was zähle ich hier auf, was es nicht kann? Das hilft nichts, das macht es nicht besser, sondern lass uns drauf gucken, was kann dieses Kind gut? Und das ist auch so eins deiner Ziele, ne?
Ja, pass auf, da kann ich dir gleich eine ganz aktuelle Geschichte erzählen. Wir haben im Lehrerzimmer zusammengesessen, wir haben ja gerade die neuen Erstis hier, ne, sind also anderthalb Wochen da. So, und da gibt es ein Kind in einem unserer ersten Schuljahre, das würde man so sagen, macht eigentlich die Lehrerin wahnsinnig. So, ne? Also ich will jetzt gar nicht auf die genauen Störungsmuster da eingehen, aber es ist so richtig irgendwie total impulsgesteuert und du musst ständig hinterher flitzen und das ruft dazwischen. Also es ist völlig wie ein Störenfried im Prinzip.
Okay.
Und jetzt pass auf. Und dann erfährst du die Geschichte dieses Kindes. Und dann erfährst du, dass diesem Kind prognostiziert wurde, es wird nie laufen können, es wird nicht sprechen können. Und plötzlich macht es in deinem Kopf Klick und du denkst, was dieses Kind kann. Guck mal, das ist genau das.
Genau.
Ja, eigentlich gar keine, das ist irgendwie eine Frühgeburt, also irgendwas ist dann halt richtig krass schief gegangen. Und das Kind kann total viel. Und dann denkst du, ja, ist doch toll, dass der das überhaupt so kann, ja. Und das hast du förmlich gesehen, auch so bei der Klassenlehrerin, wie das da Klick gemacht hat.
Und dann ist der Blickwinkelwechsel da, ne? Dann ist der
Blickwinkel, du ärgerst dich gar nicht mehr. Ja. Weißt du, sonst bist du ja genervt als Lehrer ganz schnell, ne? Denkst du, boah, stört immer nur, was ist da los und so, ne? Und ich möchte Unterricht machen, also müssen wir still sein. Aber wenn du das plötzlich so weißt, Mensch, du kannst dankbar sein, dass dieses Kind so diese Fähigkeiten überhaupt gelernt hat.
Dass es hier überhaupt jeden Morgen pünktlich in den Unterricht kommt, seinen Tonnis da absetzt,
ne,
und genau, Dinge
folgen kann.
Ja. Genau. Ja, und da sind wir wieder beim Blickwinkelwechsel, ne? Also das habe ich hier ganz derbe mitgenommen bei euch, dass man nicht auf die Schwächen der Menschheit guckt, sondern eher mal guckt, was kann denn derjenige gut? Und nicht ihm zu spiegeln, was kann er nicht? Und da sind wir so beim Punkt Wertschätzung, die, finde ich, hier sehr, sehr gelebt wird. Egal, ob es im Kollegium ist oder ob es mit den Kindern ist. Also ich habe im offenen Ganztagsbereich gearbeitet von einem externen Träger, das muss man ja auch nochmal sagen. Und ich hatte nie das Gefühl, ich arbeite für wen anders. Also ich war immer Schule. Und das ist dir ja auch ganz wichtig. Ja. Ne? Also das ist hier kein Unterschied zwischen den Lehrern oder den Sozialpädagogen oder ja der Schulsozialarbeit gibt's und den OGS-Kräften, den Erziehern, sondern wir sind hier eins. Ne? Das vermittelst du da auch immer ganz deutlich.
Auf jeden Fall. Also weißt du, auch da relativ aktuell, da stehen gerade Aktenordner draußen, die wir wegwerfen und da sind alte Lehrerkonferenzprotokolle von Anfang des Jahrtausends quasi drin. Ne? Und dann siehst du in diesen Protokollen, dass damals bei jetzt ungefähr 240 Schülerinnen und Schülern, da gab es einen Rektor und so 9 Lehrerinnen und Lehrer und sonst niemanden.
Krass.
Und ich weiß noch, als ich anfing, war das auch so. Mhm. Und wir hatten natürlich auch diese vielen so wertschätzenden Strukturen noch nicht, Sozialkonzept, das gab es alles noch nicht. Und das war ein täglicher Kampf in der Klasse. Wenn ich als Fachlehrer reingegangen bin, dachte ich, ja, wie der Rektor am Anfang, ne? Kindern war das völlig egal. Die haben einen völlig auseinandergenommen. Naja, und wir haben im Laufe der Zeit ja ganz, ganz viele Unterstützungssysteme mit dabei. Und unter anderem ja eben euch, so wie dich, also wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt dazugekommen sind. Und ich bin da immer noch übrigens total dankbar, dass wir das so haben. Also ich versuche immer, diesen Blickwinkel noch beizubehalten. Eigentlich steht dir das gar nicht zu. Habe ich gestern in der Konferenz noch gesagt, eigentlich bist du mit deinen 28, 30 Kindern im ersten Schuljahr als Lehrer völlig alleine.
Ja, und das ist hier nie so, ne?
Und das ist hier nicht. Und das ist etwas, und deswegen, weißt du, ist es auch so, dass ich mich emotional einfach auch wirklich freue, wenn ich dann meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehe. Das ist das so wirklich auch eine Emotionalität, dass ich denke, boah, ich bin einfach dankbar, dass du gerade da bist. Ja. Und unterstützt. Du bist jetzt nicht Lehrer, was auch, wie auch immer, ob du jetzt Schulassistent bist mit noch nicht mal der pädagogischen Ausbildung. Und deswegen freue ich mich, wenn alle im System sind. Und es ist natürlich super gut und wichtig, wenn alle dann dementsprechend auch die Schule kennen. Also was haben die Kinder davon, wenn jeder mit einem anderen Regelwerk arbeitet? Ja, Nachmittags im offenen Ganztag, dann die kommen nur durcheinander.
Genau, also ich habe das genau anders erlebt an einer anderen Grundschule, auch hier im Stadtbezirk, wo ich ein Projekt gegeben habe und total darüber schockiert war, dass die offenen Ganztagsmitarbeiter oder auch Erzieher im offenen Ganztag die Lehrer gar nicht kannten. Also die wussten gar nicht, wer begleitet diese Kinder im Vormittag und was bewegt diese Kinder. Also ich glaube halt, dieser Austausch macht es ja auch aus, das Kind genau da abzuholen, dass ich zum Beispiel in den Vollzeitstunden hier vom Vormittagsbereich auch in den Nachmittagsbereich übergegangen bin und halt einfach auch gewusst habe, was hat denn dieses Kind morgens schon bewegt und meinen Kollegen das ja auch mitteilen konnte. Also ich konnte ganz klar benennen, hey, da war heute Morgen eine Klassenarbeit, die war vielleicht uncool oder gab es eine Auseinandersetzung mit einem anderen Kind und dann konnte man ja auch ganz anders mit diesem Kind arbeiten. Und da ist wirklich so, ja, wie eine Mauer, die da gebaut ist. Also das ist hier die sichere Schulzeit und das sind die Lehrer. Und ich glaube, die Erzieher haben da auch noch nie das Lehrerzimmer von innen gesehen. Das ist so wie, keine Ahnung was. Ja, genau. Und da habe ich gedacht, also das hat mich total schockiert, muss ich sagen. Und das wird ja hier ganz anders gelebt. Ne?
Das siehst du halt manchmal an Schulgebäuden sogar. Also ich, wenn ich mal so im Prüfungseinsatz bin, dann sehe ich auch andere Schulen und dann ist das im Extremfall so, da gibt es ein Schulgebäude und dann gibt es ein Gebäude für die offene Ganztagsschule. Das sind wirklich, ne, auf einem Campus sind das
Katastrophe.
Zwei. Katastrophe. Genau. Ja. Dann sind so rein räumlich, also das ist fürchterlich. Für uns war ja immer ein Vorteil, Wir waren ja die kleinste Schule Hamms, also nicht von den Kindern, sondern von der Grundfläche her. Und wir haben ja lange sogar mit dem Oberbürgermeister überlegt, also haben ihm gesagt, eigentlich wollen wir den Anbau gar nicht, weil genau diese Enge uns ja so zusammengeführt hat. Wir mussten ja quasi als Mitarbeiter alle im Lehrerzimmer sitzen. Es gibt ja nichts anderes. Wir sollen ne? Genau, aber das war ja ein mega Vorteil. So haben wir uns gesehen, so hat man sich in den Pausen getroffen, so hatte man Kontakt miteinander. Ne?
Total. Und das ist, glaube ich, auch das, was es so wertig für die Kinder macht, wo die Kinder auch das Gefühl haben, alle ziehen hier an einem Strang. Also ich kann mich nicht nachmittags anders fügen als morgens, sondern meine Lehrerin ist mit der OGS-Kraft zumindest im Kontakt. Und das wird auch vermittelt. Auch wenn die Hausaufgaben mal nicht gut waren, wird das weiter kommuniziert. Und da wird halt schon irgendwie Hand in Hand gearbeitet und nicht gegeneinander. Also das muss ich wirklich so sagen. Und tatsächlich, du willst noch was dazu sagen. Ne? Das brennt dir auf der Zunge.
Wir sind ja eine humorvolle Schule. Ja. Also darf ich jetzt mal so sagen, das ist wirklich voll wichtig. Ne? Also viel zu lachen und so. Mir fällt gerade ein, die Sarah Biedert kennst du doch auch noch.
Ja, meine Kollegin.
Genau, pass auf, genau. Ehemalige Kollegin ist ja auch leider nicht mehr bei uns. Da kam das ja mal vor, dass am Ende des Schuljahres eine Mutter unserer Kinder, die ein neues Kind einschulen wollte, den Wunsch äußerte, darf ich mal was zur Lehrerbesetzung sagen? Also wenn es die neuen ersten Schuljahre besetzt werden, könnten wir Frau Biedert als Klassenlehrerin haben? Cool. Was haben wir gemacht? Wir haben einfach gelacht darüber und haben uns gefreut. Und ich habe mich mitgefreut. Ja. Ich weiß, dass man manchmal fällt, oh, das ist so ein Lehrer und das ist ja nur eine Erzieherin.
Ja,
nur
genau.
Völlig egal. Und das war lustig.
Wahrscheinlich hätte sie die Klasse im schlimmsten Fall auch noch führen können.
Das hätte sie hingekriegt. Genau so.
Ja, und das ist halt das Coole, dass Eltern das hier auch gar nicht wahrnehmen. Wer ist hier Erzieher? Wer ist hier Pädagoge? Also wer macht hier überhaupt was? Eigentlich sind alle eine große Familie. Ne? Genau, und das zeigt zum Beispiel auch der Treffpunkt Grimm. Also es ist ja die Gebrüder Grimm-Schule. Und ich muss sagen, als ich hier gearbeitet habe, habe ich zum Beispiel den Treffpunkt Grimm immer als etwas Besonderes wahrgenommen. Und ich komme auch immer zum letzten Schultag. Also es ist für mich irgendwie so ein fester Termin seit 3 Jahren, seitdem ich nicht mehr hier bin, ist das für mich gar keine Diskussion, dass ich hier hinkomme. Und das ist für mich immer ein schöner Abschluss, irgendwie auch ein guter Start für mich, nach meinen Kursen in die Sommerpause zu gehen, aber halt auch zu sehen, was ist aus den Kindern geworden, die man halt ab und zu mal irgendwie die man auch begleitet hat. Der Treffpunkt Grimm ist aber hier eine feste Einheit. Die macht ihr einmal im Monat, oder?
Genau.
Vier Wochen.
Alle 4 Wochen, richtig.
Und das habt ihr tatsächlich, also du kannst ja mal sagen, was der Treffpunkt Grimm ist, was da überhaupt stattfindet, weil die Hörer wissen das ja nicht.
Ja, genau. Da kommen alle Kinder in der Aula zusammen, so jeden Freitag, jeden dritten Freitag im Monat. Wir laden ganz viele Eltern ein. Eigentlich jeder, der kommen will, kann sozusagen kommen, ne? Sobald wir Stühle und Plätze und so weiter haben.
Die Verordnung das aktuell zulassen.
Ganz genau. Wir haben es aber teilweise jetzt auch wirklich per Zoom gemacht und auch mit einem Riesenerfolg. Also wir müssen unsere Zoom-Lizenz erweitern, weil wir gar nicht mehr alle Leute da unterkriegen irgendwie. Die kamen dann gar nicht mehr rein. Naja, und dann kommen halt alle da zusammen in der Aula. Und dann ist, also die Atmosphäre kann man in so einem Podcast quasi gar nicht beschreiben.
Nein, das kann man nicht beschreiben. Ja, das ist auch Gänsehaut. Film,
das ist Gänsehaut, finde ich auch. Also genauso. Ja, dann sitzen da 230 Schülerinnen und Schüler und vielleicht, ich weiß nicht, 40 Eltern und alle Kolleginnen und Kollegen sind dann mit dabei. Und die Kinder stellen in erster Linie Unterrichtsergebnisse vor. Ne? Also Ergebnisse von Projekten, von irgendwelchen, ach, das können auch banale Dinge sein. Oft überlegen sie sich selbst Dinge. Das Tanzen ist ja bei uns sehr beliebt. Ne? So, und dann werden Tänze vorgestellt. Wir singen zusammen und... Es gibt natürlich unsere Lobbriefe. Das ist für die Kinder auch echt das Highlight. Ne? Also die Lobbriefe sind voll, da warten die drauf. Wenn die ja die Musik hören, das ist ja so ein Startmusik hier. Ne? So
das ist wie bei der Oscar-Verleihung hier.
Und dann alle machen, ne?
Ja, jetzt voll schön.
Die Lobbriefe. Und das ist schon ein Moment, weißt du, ich genieße das immer. Wenn ich dann vorne stehe und, weiß nicht, Lobbriefe, erklären wir die gleich auch nochmal.
Ja, machen wir auf jeden Fall.
Aber dann diesen Moment genieße ich, wenn ich diesen Brief den Kindern überreichen kann. Das ist ein ganz, das ist für mich persönlich, aber das ist auch wieder für mich ein emotionaler Moment. Da steht ein Kind vor mir, dann habe ich mal ein Kind und ich kann ganz, dann halte ich das Mikro weg, dass es auch gar nicht alle hören und kann mit diesem Kind nochmal so ganz persönlich sprechen. Das genieße ich selbst. Das macht auch was mit mir.
Und ich glaube, das ist auch ganz prägend. Also ich glaube, daran kann das Kind sich mit 18 noch erinnern. Ja. Also so, ich da durfte aufstehen, 230 Kinder und alles. Das ganze Kollegium hat applaudiert für ja wirklich Kleinigkeiten des Alltags. Also ich erinnere mich an die Kollegin Frau Biedert und ich. Wir standen da immer rotzend wasserheulend in der Ecke. Also wir waren immer die Emotionalität in der ganzen Situation. Aber es sind ja so Kleinigkeiten. Also vielleicht nennen wir gleich mal so ein Beispiel, warum kriegt ein Kind einen Lobbrief? Also es gibt ja ganz unterschiedliche Dinge. Aber du hast gerade schon gesagt, wir mussten unsere Zoom-Lizenz erweitern. Das ist ja zum Beispiel auch was, was ich als Mutter, also meine Tochter ist direkt letztes Jahr in der Pandemie, also zu Hochzeiten der Pandemie hier eingeschult worden, mega wahrgenommen habe, dass hier überhaupt gar kein Verzicht gefahren worden ist. Dass hier nicht die Pandemie bestaunt worden ist, sondern hier sind Lösungen gefunden worden. Und Antonia ist irgendwann nach Hause gekommen und hat gesagt, Mama, wir haben heute Gottesdienst gemacht. Also der Pastor, der war bei Herrn Wagner im Büro. Und ich habe gedacht, die erzählt Quatsch. Ne? Sagt sie, nee Mama, und dann konnten wir uns das alle auf der Leinwand angucken. Und die Kinder fanden, haben nichts vermisst. Also das darf man einfach so sagen. Klar hat man den sozialen Kontakt vermisst und du hast bist da ja auch manchmal wirklich Amok gelaufen. Das muss man so sagen, weil du es ja auch einfach magst, dass die Kinder hier reinstolpern und auch mal Hallo sagen. Ja. Aber die Kinder der ersten Klasse, und ich glaube, das ist was, das dürft ihr euch auch auf die Fahne schreiben, und ich als Mutter der ersten Klasse, haben da überhaupt gar nichts vermisst. Und da muss man auch ehrlich gestehen, ich arbeite mit vielen Frauen zusammen, die quasi auch Kinder im Grundschulalter haben. Das war ja auch Bruch und Dallas, was da stattgefunden hat an manchen Grundschulen. Da wurden montags Umschläge verteilt, die wurden freitags wieder abgeholt und so weiter. Und hier wurde quasi jeden Morgen eine Zoom-Konferenz gemacht. Also Antonia wusste, um 9:30 ist Schule und um 11:30 ist wieder Schule. Und bis dahin müssen meine Aufgaben fertig sein. Also es gab einen geregelten Tagesablauf, es gab keine Diskussion, dass das, was da gemacht werden muss, auch noch heute Abend gemacht werden muss. Und ich habe auch bei meinen Freundinnen erlebt, dass da wirklich die, ja, kompletten Familienrhythmen total durcheinander waren und dass das auch Reibereien gab. Und das war hier halt gar nicht. Das war euch aber auch wichtig, ne? Total. Also hier gab es keine Wiedereingliederung der Schüler, sondern es war irgendwie relativ schnell wieder Normalität auch im Unterricht, als die Schule wieder losging, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das natürlich, ich sag mal, wir waren am Anfang der Pandemie natürlich auch digital nicht so aufgestellt, wie man sich das gewünscht hätte. Ne? Wir haben mal Telefongespräche geführt. Ich erinnere mich noch dran, wie dann alle Kolleginnen irgendwie zweimal in der Woche...
Wieder.
Eine halbe Stunde, ja. Neue Taktung. Naja, und dann haben wir telefoniert und natürlich gab es bei uns auch gewisse Arbeitsblätter, die dann hin und her geschickt wurden über Abholboxen und so weiter. Aber uns war schon wichtig, das Ganze dann eben die Digitalität weiter auszubauen. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen, ich habe letztens einen Professor gehört, der sagte freudestrahlend, ach, so eine Pandemie ist ja die beste Fortbildungsmaßnahme der Welt so ungefähr oder das Beste, der größte Entwicklungsschub und so. Das mag auch so sein. Darf natürlich nicht drüber nachdenken, welche Folgen das teilweise eben auch für Kinder hat. Also
ja,
bei uns,
total.
Wir haben auch Verluste wirklich erlitten hier an der Schule. Das war sehr schmerzhaft, muss man wirklich so sagen. Okay. Ne, genau. Und trotzdem, Zitronen zur Limonade, das war unser Leitspruch. Weißt du, ich habe damals, als die LKWs durch Italien fuhren, ich habe diese Bilder heute noch so vor Augen. Ja. Abends Nachrichten geguckt, dann hieß es, jetzt werden die Leichen abtransportiert, ne? Und da wurde mir auch wirklich anders. Und dann habe ich mich trotzdem wieder mich reingehorcht, habe mich daran erinnert, habe mir gesagt, Frank, das ist eine Zitrone. Jetzt guck trotzdem hin, irgendwie, was kannst du jetzt irgendwie das Beste, was können wir jetzt daraus machen? Was haben wir trotzdem, vielleicht können wir für Nutzen sehen? So ein bisschen wie der Prof das sagte. Ne? Mhm. Und das haben wir tatsächlich Stück für Stück immer weiter tun können. Und natürlich bin ich dankbar, dass wir so viele tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier haben. Das muss man einfach so sagen.
Da gehen wir gleich mal rein, weil die sind ja auch tatsächlich immer sehr direkt dabei. Also du hast eine Umsetzungsidee, aber du bekommst die auch immer mit ins Boot. Und warum kriegst du sie mit ins Boot? Weil du für deine Sache halt auch brennst. Also ich würde behaupten, also ich kenne ja Frank Wagner auch und Frank kommt mit einer Idee, zu der kommen wir gleich mal, und spricht die aus und dann sagt doch keiner, nee, das kriegen wir nicht hin. Also spätestens nach einer Idee, auf die ich jetzt hinaus möchte und die für mich irgendwas so ausschlaggebend war. Ich erinnere, haben wir gerade im Vorgespräch auch noch gesagt, ich erinnere mich noch sehr daran, wie du ausgesprochen hast, dass diese Schule sich für den Deutschen Schulpreis bewirbt. Ja. Und meine Kollegin und ich da standen und dachten, ja, okay, so what? Hat sie nicht alle, aber wenn er weiter, machen wir das halt auch noch, ne? So, und es waren alle direkt Feuer und Flamme, das zu tun. Und ich weiß auch noch, wie hier das Schulpreisteam durch die Schule gezogen ist und ja, die Lehrer interviewt hat, die Kinder interviewt hat. Und irgendwie merkte man auch direkt, krass, die finden das hier inspirierend. Also für mich, die ja noch nie an einer anderen Schule zuvor gearbeitet hat, die hier als Quereinsteiger angestiegen ist, war das immer normal. Ne? Und auf einmal sitze ich in meinem Büro, nachdem ich ja auch wirklich einen Sommer zuvor in die Selbstständigkeit gegangen bin, und bekomme die Nachricht, die Gebrüder Grimm-Schule hat den Deutschen Schulpreis gewonnen. Und Frank Wagner war am nächsten Morgen das Titelbild der Bild-Zeitung und hätte sich am liebsten im Boden verbuddelt. Ne? Aber man muss ganz klar sagen, die Überschrift war auch gut, ne?
Ja, ich weiß gar nicht.
Mit Applaus und Disco gewinnt er den deutschen Schulpreis oder so. Also nein, darauf will ich gar nicht hinaus. Aber du hattest eine Vision, du hast alle mit ins Boot geholt, weil du so sehr dafür gebrannt hast. Und letztlich hat das geklappt, ne? Seitdem hat sich wahrscheinlich auch viel verändert.
Ja, aber ich würde auch nochmal darauf eingehen, warum du sagtest am Anfang, wie machst du das mit dem Team? Also sagt dann keiner was. Ich bin sehr dankbar für mein Team, weil alle was sagen. Also wir sitzen bei diesen neuen Projekten wirklich zusammen und ich weiß, meine Kolleginnen und Kollegen, die durchdenken das.
Ja.
Und ich kriege die schärfste Kritik zurück. Und das erwarte ich. Wenn hier neue Leute anfangen, dann ist mein wichtigster und erster Spruch, dass ich ihnen immer sage, wenn es euch nicht gut geht, sagt sofort Bescheid. Und wenn euch etwas nicht gefällt, dann macht den Mund auf. Wir können nur dann eine gute Schule sein, wenn das so ein natürliches, eigentlich wie im Unternehmen, ja, also Kapitalismus hätte ich beinahe gesagt, also wo du so ein bisschen kämpfst. Der eine zieht in die Richtung, der andere in die Richtung. Mhm. Und das ist für mich eine Aufgabe, pädagogisch immer voll gut gebildet zu sein. Also ich kriege hier von meinen super guten Kolleginnen und Kollegen einfach, die pädagogisch super ausgebildet sind, die knallen mir dann Sachen um die Ohren und sagen, nee, das muss man so machen.
Ja.
Und dann muss ich natürlich voll am Puls sein. So,
ne? Und das machst du auch. Und tatsächlich kriegst du aber hier im Kollegium, hast du ein sehr dynamisches Kollegium, nie gespiegelt, das haben wir immer schon so gemacht. Das machen wir auch immer so weiter. Dann würdest du wahrscheinlich auch durchdrehen, wie ich. Ich kann diesen Satz nicht ertragen.
Hier würden alle sofort alles umschmeißen. Wenn sich alle sicher sind, die gehen einen anderen Weg, dann sind die bereit. Das muss ich einfach nur sagen. Mehr kann man das gar nicht, das honoriere ich derartig. Die würden alles umschmeißen. Die würden sagen, okay, machen wir morgen anders.
Ja, aber du hast die auch in die richtige Richtung geführt. Darauf darfst du auch mal ein bisschen stolz sein, Frank. Kann er nicht so gut üben wie noch.
Aber wir sind halt schon auch begeistert für Schule.
Ne? Ja, total.
Und für unsere Kinder.
Das total.
Und es ist auch, weißt du, wenn wir sagen, Kompetenzen sind emotional durchdrängend, wie die Wissenschaft sagt, wir haben das vorhin ja gesagt, diese im Treffpunkt Grimm, diese emotionalen Momente, die bleiben haften im Gehirn.
Voll.
Und das ist der Punkt. Wenn wir über gutes Lernen sprechen, hat das mit Emotionen zu tun.
Ja.
Und nicht nur bei Kindern. Das ist genauso bei uns Erwachsenen. Und wenn du dann als Erwachsener plötzlich durch eine neue Idee, sage ich mal, eine neue Schulentwicklungsgeschichte, ja, was Neues wird eingeführt und plötzlich merkst du, das funktioniert. Und du freust dich darüber, weil du die Kinder auch gern hast und siehst plötzlich, Mensch, es geht, ja. Dann macht das was mit deinem Gehirn. Und da wirst du, ich hätte beinahe gesagt, da kannst du wie süchtig von werden.
Ja, das glaube ich auch. Also ich merke das selber in meiner Arbeit und für mich ist immer dieser Leitspruch so ganz klar, Menschen vergessen das, was du gesagt hast, aber sie werden nie vergessen, wie sie sich in deiner Atmosphäre auch gefühlt haben, also in deiner Nähe. Ja, und das ist für mich auch Gebrüder Grimm-Schule. Also hier ist einfach Wertschätzung ganz, ganz weit oben und egal ob im Kollegium oder unter den Kindern oder unter den Kollegen in generell, muss man ganz klar sagen, Wertschätzung ist hier ein ganz großes Thema. Und ich glaube, diese Lobkultur, die hier gelebt wird, ist ja einzigartig, würde ich fast sagen. Also gibt es sicherlich vielleicht in anderen Schulen auch, aber ich glaube, so wie hier, dass jedes Kind mindestens einen Lobbrief innerhalb seiner Schulzeit bekommt, das gibt es nicht. Im Vorgespräch habe ich zum Beispiel gesagt, mir sind meine Stärken erst mit 32 bewusst geworden. Ja. Und ich war in Anführungsstrichen ja keine schlechte Schülerin, durchschnittliche Schülerin. Für mich war Schule immer anstrengend und das erlebe ich bei meiner eigenen Tochter gar nicht. Also die geht hier morgens hin, die ist da ganz leicht und das ist auch ihre Leichtigkeit, die sie hier mitbringt und die geht mittags hier wieder freudig raus und ja, das ist halt Antonia und das macht aber auch, glaube ich, das schulische Umfeld. Also das könnte auch ganz anders sein und ich glaube, das nehmen Eltern halt auch wahr. Also ihr arbeitet ja hier auch mit unterschiedlichen Sozialschichten, aber auch ich als Mutter, die ja hier nun mal ein Kind hat, nimmt das nicht wahr. Also hier wird nicht unterteilt, die wohnen in einem Mehrfamilienhaus und die sind reich und arm, das gibt es hier einfach nicht, weil hier einfach diese Gleichstellung das komplett gelebt wird. Genau. Ja, und das ist wichtig. Das ist auch das, was es hier so besonders macht, dass es hier vollkommen egal ist. Und ich muss sagen, für mich war das unter anderem ein Grund, warum meine Tochter hier auch zur Schule gegangen ist, weil ich gesagt habe, das gewisse Wissen, also die grundlegende Intelligenz bringt sie ja mit. Und wer die jetzt fördert und wie die gefördert wird, dahingestellt. Ich glaube, das ergibt sich. Aber mir war es immer wichtig, dass dieses Kind Wertschätzung, Dankbarkeit und die wirklich wichtigen Basics fürs Leben mitbekommt.
Ja, pass auf. Und jetzt würde ich, sage ich mal, du wertschätzt dein Kind. Das
weiß
ich,
genau.
Ne? Das tust du. Und das tun auch viele, das ist gar keine Frage. Aber wir haben die Erfahrung gemacht vor Jahren, als wir noch Brennpunktschule waren, dass es auch viele Kinder geben kann, die das nicht erleben.
Ja.
Die keine Wertschätzung erhalten. Ja, und deswegen auch kein Wunder, wenn Leute dann in nationalsozialistisches Gedankengut abdriften oder so, plötzlich erleben sie dort Wertschätzung. Hey, cool, dass du da bist und so, ja. Und dann kommen die auf ganz andere Linien so. Und das war damals Ausgangspunkt auch für die Lobbriefe für uns, dass wir gesagt haben, wie können wir den Kindern eigentlich klar machen, die keine Wertschätzung erleben, dass sie aber etwas wert sind, und zwar richtig viel. Und das war Ursprung dieser Lobbriefe.
Das ist
ja
mega.
Eltern klar zu machen, dein Kind kann was, weil wir auch das echt oft erlebt haben, ja, das... Nein, Oma Hartz IV, wir Hartz IV, Kind, nee, wird Oma Hartz IV. Und dem wurde gar nicht zugetraut. Ja? Und deswegen haben wir die, oder verschicken wir auch diese Lobbriefe, das hat sich dann so damals entwickelt, dass wir die nach Hause schicken. Um den Eltern wirklich, wir schreiben ja die Eltern an und sagen, wir wollen euch mitteilen, ne? Euer Kind hat genau das und das getan. Dann schreiben wir eine kleine Geschichte. Und dann erhalten das die Eltern. Und das war damals tatsächlich Ausgangspunkt.
Ja, und das ist total wertvoll. Also das muss man einfach so sagen, weil ich glaube, meine Generation Schule, ich bin 1995 eingeschult worden, ja, da ging es um Leistung. So bumm, das Diktat war nicht gut genug und keine Ahnung was. Und das hat sich so durchs Leben gezogen. Und Lob ist viel, viel wichtiger. Also das heißt nicht, dass man Kinder damit überschütten muss. Aber du kannst ja vielleicht, dir fällt bestimmt spontan eine Lobgeschichte ein, die wirklich eine Kleinigkeit ist. Also mir fällt zum Beispiel ein, dass ein Kind dem anderen Kind mal das Butterbrot abgegeben hat, weil das eine Kind die Butterbrotsdose einfach vergessen hat. Und ich meine, das ist eine Kleinigkeit des Alltags, die wir einfach so übersehen, auch als Erwachsener ganz häufig, die hier aber honoriert wird und gesagt wird, hey, komm, es ist einfach gut, dass du das machst, das ist wertschätzend auch deinem Mitschüler gegenüber und mach das weiterhin in deinem Leben. Also es war so eine ganz kleine Randgeschichte einfach nur, ne?
Genau. Man kann aus diesen Randgeschichten übrigens auch nicht, also können die Kinder nicht abschätzen,
ob das
dafür auch ein Lobbrief.
Genau.
Also wenn dann ein Kind eins bekommt, weil es mal die Tür aufhält, ne, dann führt das hier nicht dazu, dass alle an der Tür stehen und plötzlich alle die Tür...
Nee.
Also, das ist schon so, dass das dann Kinder tun. Aber die wissen auch, das ist nicht der Punkt, warum ich... Und das macht, und darüber freue ich mich mit am meisten, dass die Kinder schon genau wissen, es geht um mich. Und das ist etwas, was mich persönlich betrifft. Also wenn ein Kind, das erzähle ich immer gerne, dieses Beispiel, im vierten Schuljahr endlich sich traut, ins Wasser zu springen drüben im Schwimmbad, dann ist das für manche eigentlich so der Fall. Habe ich ja schon im ersten Schuljahr gemacht, im Kindergarten. Warum kriegt denn der einen Lobbrief? Dann könnten ja eigentlich, buh, fui, ne? So,
ja,
das tun die nicht.
Überhaupt
nicht. Weil die bei uns wissen, für dieses Kind war das eine echte Herausforderung. Das hat sich mega schwer damit getan. Und jetzt endlich, hurra, hat es das geschafft. Ne? So.
Ja,
und das kriegt den Lobbrief und kommt deswegen nach vorne. Und es ist wirklich so, dass alle applaudieren.
Genau, und das ist auch nochmal so ein Faktor, den du gerade angesprochen hast. Ich erlebe es selten, dass es hier Neidsituationen gegeben hat. Also zu meiner Zeit hat es nie dieses, warum der und ich nicht? Also so, sondern eher dieses Gönnerische unter den Kindern. Hey, das hast du gut gemacht. Und genau das wird ja hier auch vermittelt. Ne? Also ihr habt ja hier auch eure kleinen Kärtchen, die hier die Komplimentekarten, die in deinem Büro direkt auf dem Schreibtisch stehen. Also ne, du hast ein schönes Lächeln, danke, dass du mein Freund bist und so. Da kann man sich so kleine Visitenkärtchen nehmen. Die stehen auch in der Schule verteilt an unterschiedlichen Plätzen. Ja. Und wenn das Kind seinen Freund oder seine Freundin loben möchte, dann können die Kinder das auch untereinander tun. Ne?
Genau, und hier geht es grundsätzlich um Haltungsänderung. Also es ist ja eine Haltung, die du ausstrahlst.
Ja.
Bist du wertschätzend oder mobbst du? Ne?
Ja.
Und Das ist ein Lernprozess. Und das, wenn die Neurologen sagen, dein Hirn verändert sich in dem, was du mit Begeisterung tust und immer wieder tust und gerne tust. Und weißt du, ich habe mich gefreut, als mir eine Viertklasslehrerin mal vor, weiß nicht, 2 Jahren oder so erzählte. Und da merkte ich, es ist eine Haltungsänderung bei den Kindern passiert. Ich bin heute Morgen in die Klasse gekommen, da hat sich einer meinen Post-it-Block von meinem Tisch genommen und hat für jedes Kind in der Klasse, irgendwie 2 Mädels oder so, haben so einen eigenen, selbstgemachten Lobbrief dahin geschrieben. Also so ein Komplimentekärtchen hingelegt. Ja. Ne? Und da hast du gemerkt, es ist eine Haltungsänderung.
Ja, total. Ja,
das
total.
Ist nicht nur irgendwie, ja, mach mal und nimm mal und so. Und das ist das, du sagtest das gerade schon, Lob kann auch schief gehen. Mhm. Also du kannst nicht einfach nur irgendwas, ja, wir verteilen mal ein paar Lobbriefe. Der Schuss kann ganz schön nach hinten losgehen. Das ist wirklich diese, es muss bedingungslos sein. Mhm. Und die Kinder müssen ganz transparent wirklich merken, ja, das wird gelebt.
Genau.
Das ist nicht ein heimlicher Lehrer. Wir machen das ja, weil einer das sagt, weil es im Schulprogramm steht.
Nee, weil es sich auch echt anfühlt.
Ja, genau. weil der Herr Wagner oder wer auch immer hier, Frau Husmann, wenn ich alle nennen könnte, ne, weil die wirklich ankommen und sagen, hey, ich habe dich total gern und ich muss dir das unbedingt sagen. Du bist so super und ich will es dir mitteilen.
Ja, also das ist halt dieses Ehrliche und Echte, das muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Das nehme ich also nicht nur als ehemalige Kollegin, sondern auch als Mutter wahr. Ich habe das gerade im Vorgespräch auch gesagt, gerade sind die Erstklässler wieder am Start und ich habe es ja selbst letztes Jahr bei meiner Tochter erlebt. Hier geht man durch Schultor morgens und in den ersten Wochen oder auch ab und zu mal im Schuljahr steht hier jemand aus dem Kollegium, egal ob es die OGS-Kraft, die Erzieherin, der Schulleiter oder auch die Klassenlehrerin ist, am Tor und sagt, hallo Jens, schön, dass du da bist. Und das aus voller Imbrunst und aus voller Überzeugung. Ich habe das letztes Jahr selber erlebt. Ich und mein Freund haben die Kleine hier zur Schule gebracht und er hat gesagt, das ist ja der Wahnsinn, dass hier der Schulleiter am Tor steht und mit voller Offenheit und voller Ehrlichkeit hier die Kinder begrüßt. Und der hat es ja nun mal wirklich außenstehend wahrgenommen. Und das ist dieses Echte, nicht dieses auferlegte Wertschätzen, sondern es ist echt und ehrlich. Und wenn sich das an dem Tag nicht richtig für dich anfühlt, wird sich auch nicht ans Schultor stellen und die Kinder begrüßen. Genau. Ne? Genau. Nur weil Frau Schunk jetzt sagt, Herr Wagner muss heute am Schultor stehen, das steht so im Plan. Dann sagt der Wagner, nee, da habe ich keinen Bock drauf, schick mal wen anders, der heute Bock drauf hat.
Ja, das ist wirklich so. Ja. Und das auch das gehört ja dazu, dass du authentisch bist.
Genau.
Also Menschen merken das doch sofort, bist du authentisch oder nicht. Ja, und
genau.
Auch das ist ein typisches Beispiel, wenn der BVB verloren hat. Letztens hat er ja zum Glück, ich musste nächsten Tag, war das nicht letzten Samstag oder so, oder Freitagabend haben die gespielt und in der letzten Minute das 3-2 gemacht und ich habe schon gedacht, oh wei, und du musst den nächsten Tag einen Vortrag über Wertschätzung halten. Das war ich in Berlin, ne? Und ich dachte, nein, bitte nicht, hätte natürlich gepasst so zum Vortrag, aber ich nehme das immer gerne, wenn ich mich dann richtig mitfiebere und bin da vielleicht auch mal schlecht gelaunt, ne, dann gehe ich halt hin und ich sage das Kindern, ich würde das Eltern sagen, ich sage das auch meinen Kolleginnen und Kollegen, ey bitte, ich ist heute doof.
Ja, ich bist auch ehrlich.
Ja, genau.
Ja.
Aber das ist doch auch, das, und wenn wir das den Kindern vermitteln, Kinder können uns das ja auch sagen, können, ne, wie schön ist das, wenn Kinder sagen, nee, heute ist irgendwie ein doofer Tag, heute geht alles schief, heute ist das, ja, und so. Warum soll man das nicht auch hinnehmen und sagen, ja, dann hast du halt mal einen schlechten Tag.
Genau.
Nimm dir mal eine Auszeit.
Genau, und das ist halt auch das Wertvolle, ne, dass hier auch so dieses Auszeitnehmen auch erlaubt es. Also, ne, da wollen wir auch noch mal kurz reingehen, dass Schule hier auch nicht nur Kind im Klassenverband ist, sondern Kinder miteinander und untereinander und auch quer. Also jahrgangsübergreifend ganz häufig auch. Und dass es hier ja sogar gewünscht ist, dass der Viertklässler den Erstklässler kennenlernt und der Erstklässler den Viertklässler kennenlernt und dass das auf einer Augenhöhe passiert und nicht, das ist der Kleine, ich bin der Große, ich zeig dem jetzt was, sondern ihr lebt hier Projektwochen. Und ich habe auch gerade im Vorgespräch gesagt, dass meine Tochter letzte Woche nach Hause gekommen ist im Hinblick auf die neue Projektzeit und gesagt hat, Mama, demnächst kann ich die Uhr. Und dann habe ich gesagt, wie kommst du denn jetzt darauf? Macht ihr das gerade im Unterricht? Nee, Mama, wir durften Projekte wählen. Und Antonia interessiert sich gerade sehr fürs Uhrenlernen. Die ist in der 2. Klasse und will immer wissen, wann ist denn 2:30? Also wo muss welcher Zeiger sein? Und ihr arbeitet hier so, dass die Kinder auch ihre Bedürfnisse aussprechen dürfen beziehungsweise ihr Interesse ganz klar bekunden dürfen. Natürlich sagt der Lehrer nochmal, da ist gerade mehr Bedarf vielleicht. Aber erstmal darf die Richtung selbstbestimmt werden, ne? Ich habe gerade im Schulflur auch nochmal gelesen, es gibt zum Beispiel auch das Projekt Kevin allein zu Hause. Also wie lerne ich, zu Hause alleine klarzukommen oder so, ne?
Genau. Also Antonia sprach allerdings nicht von Projekten, sondern von den Trainingskursen.
Ah, okay. Genau, okay, also, okay.
Was jetzt nicht schlimm ist. Wir müssen aufpassen, dass wir es nicht quasi durcheinander bringen.
Okay.
Ne? Also Ausgangspunkt sind natürlich Projekte, wo die Kinder jahrgangsstufenübergreifend sich Dinge aussuchen, auf die sie mega Lust haben. Pferde, Slime, Planeten, keine Ahnung, Monster Trucks, was das eben so sein kann, ja. Und wir holen die Kinder da, und das mehrere Epochen im Jahr, also mehrere Wochen im Jahr, wo die dann in bestimmten Phasen der Woche, also es geht da nicht die gesamte Woche, sondern das sind dann so Kernzeiten, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags von 10 bis 12 und dann treffen die sich in ihren speziellen Gruppen und gehen da Herausforderungen nach. Also wir wollen Slime herstellen. Wie geht das? Wir wollen mit Slime irgendwas machen. Ne? Und das ist für die Kollegin übrigens sehr spannend, für unsere Kollegin, weil die halt dann Unterricht ganz anders planen mit den Kindern. Also cool. Da ist nicht das Vorgefertigte, ich präsentiere dir, sondern, ja, was machen wir denn jetzt zu Slime? Das ist faszinierend und fällt uns Lehrerinnen und Lehrern gar nicht so leicht. Ne? Und dann, ja, was kann denn das Ergebnis sein? Und bei Slime beispielsweise war dann die Herausforderung eben, wir wollen Slime selber herstellen, wir entwickeln ein Rezept und stellen dieses Rezept im Treffpunkt Grimm dann vor. Ja. Und dann ging's los. Und dann musste gemeinsam diese Gruppe, ne, musste sich auf den Weg machen und musste nachher diese Herausforderung lösen. So, cool. Und jetzt passiert Folgendes, pass auf. Und jetzt passiert es, dass die Kinder dann in diesen Projekten oft merken, ich brauche gewisses Basiswissen. Ich brauche gewisse Basiskompetenzen, also bei Slime meinetwegen Größen. Wenn ich jetzt ein Kilo Mehl und 2 Milliliter Wasser mische und ich weiß, was sind das für Verhältnisse, ne, dann kann ich keinen Slime herstellen. Und das wurde denen beispielsweise da klar. Und dann kann die Lehrerin, der Lehrer dementsprechend dann sagen, hört mal zu, ihr Lieben, geht demnächst in den Trainingskurs, in den Basiskompetenztrainingskurs Größen. Und die Kinder gehen da mit einer anderen Motivation hin.
Ja.
Wir haben heute wieder mit den neuen Basiskompetenz-Trainingskursen gestartet und ja. Die Kolleginnen und Kollegen im Lehrerzimmer waren gerade wieder Feuer und Flamme.
Ja, cool.
Die sagten am ersten Tag, wie geil, darf ich mal so sagen,
ja, klar.
Dortmunder, ne?
Darfst du.
Wie geil das funktionierte, wie die Kinder mit einer ganz anderen Lernbereitschaft da hinkommen. Ja, und eigentlich spiegeln wir oder wollen wir damit Lernen im 21. Jahrhundert spiegeln. Ja. Weil das genau so funktioniert. Wenn du im Beruf stehst und guck dir, du bist selber Unternehmerin und guck dir auch Betriebe an, die aus 5-Mann-Betrieben plötzlich zu Global Playern wurden und so. Die haben Herausforderungen, die sie sich annehmen und versuchen, die zu lösen.
Da ist die Zitrone, ne?
Da ist die Zitrone, ganz genau. Und das musst du heute können. Probleme ja. musst du lösen
Immer die
können.
Zitrone erkennen.
Richtig, und dafür brauchst du gewisse Basiskompetenzen.
Total.
Und die trainieren wir und da sagen wir auch, dann die Kinder müssen diese Schule verlassen. Sie müssen lesen können, sie müssen digitale Kompetenzen haben, also iPads bedienen können und so. Die müssen es einmal eins im Kopf haben.
Ja.
Und es gibt viele Dinge, die heute nicht mehr im Kopf haben müssen.
Ja, also das muss ich auch sagen. Also das, was du jetzt gerade sagst, sage ich mal, das Kind hat das Projekt Kevin allein zu Hause. Also ich lerne zu Hause alleine klarzukommen. Dafür brauche ich natürlich die Uhr. Da sind wir ja
zum
wieder
Beispiel.
Bei Zahlenverhältnissen. Ne?
Genau
also das ist ja diese Kombination aus beidem, also den Kompetenzen und den Projekten.
Ja.
Also da ist ja wieder dieser Übergang. Ne? Also ich habe das wirklich positiv erlebt. Sie war auf Feuer und Flamme und da sind wir an dem Punkt, dass ein Kind immer am besten lernt, wenn es auch Interesse zeigt.
Ja.
Also wenn es das wirklich interessiert. Wir saßen auch letztens am Frühstückstisch und meine Tochter sagte zu mir, Mama, weißt du denn eigentlich, woran das Zebra-Baby seine Mama erkennt? Und ich musste meinen Kaffee fast über meinen Tisch punkten. Ich so, Antonia, keine Ahnung. Und sie sagt, ja Mama, jede Mama sieht an den Sitzen, an denen, wo das Baby die Milch trinkt, anders aus. Dachte ich, ja krass, da bringt die 6-Jährige wieder Dinge fürs Leben bei, weil sie sich einfach dafür interessiert hat, weil sie sich diese Frage gestellt hat. Ne?
Ja,
und
super.
Dann ihre Klassenlehrerin anscheinend gefragt hat, die dann auch erstmal googeln musste. Also
ja,
die auch so ein bisschen überfordert war und
natürlich.
Dachte, okay, die 6-Jährige stellt mir eine Frage, ich muss das jetzt erstmal rausfinden. So stelle ich mir das vor. Ich so, wer hat dir das erklärt? Ja, Mama, meine Klassenlehrerin. Ich dachte so, das hat die auch nicht einfach im Studium gelernt, das musste die wahrscheinlich auch nachlesen. Aber genau das ist es halt, dass Kinder hier immer interessiert auch fragen dürfen und auch eine Antwort bekommen. Und nicht direkt, sondern ja, zeitversetzt, aber sie bekommen die. Ne? Hier gibt es auch das Schülerparlament. Also das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ich kenne das noch aus meiner Schulzeit. Da wird ein Klassensprecher gewählt. Ja, okay, da gibt es ein Problem. Dann geht der Klassensprecher zur Lehrerin. So. Aber bei euch ist das nochmal was anderes. Ne? Also ihr trefft euch einmal im Monat im Lehrerzimmer. Ne?
Einmal im Monat im Lehrerzimmer, genau. Und da ich ja der Schülerparlamentspräsident bin.
Hier ist auch das Direktorenschild.
Einfach so genannt, ganz genau.
Ja.
So aus Spaß natürlich. Ne? So. Ja, wir versuchen, das ist manchmal nicht ganz leicht, also ich versuche den Kindern echte Herausforderungen dann auch da zu geben, also auch echte Entscheidungskompetenz. Ne? Also soll es nicht nur um Kinderentscheidungen gehen, sondern da gibt es echte Entscheidungen. Das ist manchmal nicht ganz leicht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch mal auf der Suche danach, aber wir haben sie immer wieder und vor allen Dingen hat das Schülerparlament auch folgenden Sinn. Die Kinder bringen Ideen für Lobbriefe mit.
Ah, okay.
Wir wollen ja nicht alleine das tun. Und das ist weder von Lehrern nur oder von Mitarbeitern in dem Sinne ausgeht, sondern die Kinder haben immer den Auftrag, in die Klassen zu gehen und zu sammeln. Und in den Klassenräten zu besprechen, was ist denn passiert? Die sehen ja auch viel mehr. Wir sehen ja gar nicht alles. Was ist denn meinetwegen auch beim Nachhausegehen oder was da so alles passiert? Und dann schreiben die das auf kleine Kärtchen.
Und diese Kärtchen werden dann in die Fächer der Lehrerinnen und Lehrer gelegt, der Klassenlehrer. Und die gucken sich das an, nehmen Rücksprache und entscheiden dann, machen wir dann einen Lobbrief draus.
Ja, mega spannend. Also so dieses Mitbestimmen, ne? Dieses Selbstbestimmtsein auch als Schüler und nicht dieses, ich funktioniere im System, sondern ich bin auch das System und ich bin Teil davon. Ja. Also ich darf hier mitbestimmen. Und ich kenne ja hier auch so ein bisschen die Gegebenheiten. Und hier wird ja nie, also ja, geschimpft wird hier auch mal. Ja, also es gibt hier durchaus auch mal richtig Ärger. Aber ich erinnere mich noch an eine ganz witzige Situation, dass ein Zweitklässler gar keinen Bock auf die Schwimm-AG hatte und seine Entschuldigung gefälscht hat. Und die OGS-Mitarbeiterin war super sauer, dass er die gefälscht hat. Und das war einfach so sehr erkennbar, dass er die selber geschrieben hat. Und dann ist sie bei dir ins Büro gestolpert, ist sie aus der Bahn gefahren und war super sauer. Und du hast mit Humor reagiert, ne? Also du hast einen Stempel genommen, hast abgelehnt, draufgestempelt und hast den zurückgegeben und hast gesagt, und wenn er jetzt noch keinen Bock hat, soll er nochmal kommen, ne? Also hier wird
ich weiß schon gar nicht mehr,
aber ja, aber das ist für mich so im Gedächtnis geblieben, so dieses Buff, abgelehnt, so, also wie so ein Direktor das halt auch macht, ne? Und das ist für mich so dieses, ja, man hätte auch super aus der Haut fahren können als Schulleiter, was ihm denn jetzt einfällt, hier ein Dokument zu fälschen, aber es wird ja halt nie wieder tun und du bist da einfach der Situation mit Humor entgegengestiefelt und nicht mit Wut. Und auch die Kollegin musste dann auf einmal lachen und war gar nicht mehr so in ihrer Emotion gefangen. Ne?
Ja, und natürlich gibt es trotzdem, wie du schon sagtest, es gibt natürlich auch Ärger, ist gar keine Frage. Es gibt
ja, Dinge, wir wollen hier nicht alles mit Watte bewerfen.
Ja, genau, ne? Aber die Kinder müssen schon, also wir versuchen immer den Kindern klarzumachen, dass wir unterscheiden, also wir wollen sie dadurch, wenn wir schimpfen, nicht degradieren, nicht zur Sau machen, wie man vielleicht so im Ruhrgebiet sagen würde, sondern die Sachlage an sich geht halt nicht.
Genau.
Dann wir sagen, wir haben dich lieb, wir sind froh, dass du da bist und wir hoffen, dass du sowas nicht tust, weil es einfach schlecht ist.
Ja.
Ja, und das kann, und das merken Kinder auch sehr deutlich, ja, wie du da vorgehst.
Und das ist denen dann auch super unangenehm, also dann erlebe ich das, also habe ich das immer wieder erlebt, dass Kinder sicherlich auch mal Grenzen testen, gar keine Frage. Und dann läuft man ja hier in der Schule bei Frau Schneider auf, die ja hier auch eine feste Basis in der Schule hat. Ne, wir kommen gleich mal zu der Aufgabe von Frau Schneider. Und dann ist man bei Frau Schneider erstmal. Und Frau Schneider macht das ganz liebevoll und durch die Blume, aber schon sehr bestimmt. Und du kannst uns sicherlich mal sagen, was Frau Schneider denn hier für eine Aufgabe hat.
Ja, Frau Schneider als echt erfahrene Sozialpädagogin und Fachkraft so für die Schuleingangsphase hat halt ihren eigenen Raum, den Denkerraum. Und der ist, der Raum so, ist Mädchen für alles, kann man nicht anders sagen. Ja, wir sind ja eine kleine Schule und dort ganz bewusst gehen die Kinder hin, wenn es ihnen nicht gut geht. Die haben nicht gut geschlafen. Wenn ein ganz übermüdetes Kind, der Bruder hat wieder in einen Horrorfilm da geguckt und dann hat das Kind nicht geschlafen, dann schimpfen die mit dem Kind, sondern sehen, das ist total übermüdet. Geh doch zu Frau Schneider, leg dich hin. Dann wird es zugedeckt, liegt da auf der Liege und schläft. Und dann kommt vielleicht ein anderes Kind, hat gerade Kopfschmerzen und muss was trinken, braucht einen Kakao, muss mal reden. So, das ist die eine Seite. Aber die Kinder müssen auch, müssen dann auch dahin, wenn es denn dann heißt, so, jetzt hast du was ausgefressen quasi, jetzt gehst du bitte mal zu Frau Schneider. Mhm. Aber das machen wir ganz bewusst. Ja, so auch mit den Emotionen da so ein bisschen spielen.
Und, ja, dass es nicht nur böse und dunkel ist, sondern dass das auch ganz bunt und schön sein kann. Ne?
Ganz genau. Und das spiegelt dieser Raum wieder. Ja, und Frau Schneider hat natürlich auf ihre unnachahmliche Art einfach einen direkten Zugang auch zu allen Kindern und kann ihnen auch klar machen, selbst wenn ich jetzt mit Eltern sprechen muss, es geht um dich, weil wir dich gerne haben, wie ich das gerade schon sagte. Und wir wollen gerne, dass es dir gut geht, dass du eine gute Zukunft hast. Und ich unterstütze dich auch, vielleicht, wenn es auch mit deinen Eltern schwierig ist. Auch das kommt ja vor.
Ja.
Und das ist auch eben auch ihre direkte Aufgabe. Und ich muss sagen, sie übernimmt halt echt viele Dinge, die auch vielleicht sonst an Schulleitung an uns kommen würden, an mich kommen würden. Die übernimmt sie ganz komplett und selbstständig. Schlägt Ordnungsmaßnahmen vor, die wir durchaus auch mal sofort durchführen,
umsetzen,
genau.
Also ich habe hier zum Beispiel an der Schule auch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, das ist nicht meine Aufgabe. Also das ist zum Beispiel auch so ein Satz wie, das haben wir immer schon so gemacht, den gibt es hier einfach nicht. Oder dieser Satz, das ist nicht meine Aufgabe. Und selbst wenn das mal ausgesprochen wurde, dann wurde es besprochen.
Ja.
Und nicht in diese Anti-Haltung zu verfallen, wie an anderen Schulen vielleicht, so wo ich es halt auch schon erlebt habe, so nach dem Motto, das ist nicht mein Bereich. Also so ein bisschen Beamtentum, ne?
Ja,
also das ist nicht mein Bereich, da bin ich raus. Sondern wenn es nicht mein Bereich ist, kümmere ich mich um jemanden, der sich drum kümmert. Also so dieses Arbeitsübergreifende, da sind wir wieder, ne?
Das ist so eine Leadership-Geschichte, ne? So, und wenn Mitarbeiter zu führen, gerade für so ein Schulsystem, wie wir das haben, in so einer offenen Lernlandschaft, so geht das gar nicht anders.
Hm.
Na, du könntest das gar nicht organisieren. Also es ist aber auch eine Sache der Zusammenarbeit, wie wir am Anfang schon besprachen, was ist mein Job? Also ich als Schulleiter könnte im Büro sitzen und sagen, ja, hier draußen hat einer sich übergeben, ja, da muss jetzt mal ein Mitarbeiter hin oder so. Und das muss ich als gerade in der Führungsebene quasi wirklich vorleben, dass ja. ich sage, eigentlich habe ich jetzt die Zeit oder ich sehe auch, der Unterricht läuft nicht weiter, wenn nicht gerade ich, der Einzige bin, jetzt als Schulleiter wirklich so, der jetzt in dem Moment gerade helfen kann. Und die Statistik kann ich vielleicht auch 10 Minuten später noch weiterführen. Dann gehe ich hin und mache das auch selber und setze mir quasi diesen Hut auf.
Die Prioritäten,
und,
ne?
Genau. Und wir setzen halt Hüte, das nennen wir immer so. Wir setzen halt am Anfang des Schuljahres uns allen Hüte auf, gucken nach Belastungen, wer hat wo, sind Belastungsmomente. Auf Gesundheit wirklich zu achten, dass keiner überfordert, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und dann trägst du diesen Hut, sag ich mal, und hast halt einen Zuständigkeitsbereich, der auch ganz klar geregelt ist, wo Aufgaben beschrieben sind, wo Ziele gesetzt sind.
Wir haben sicherlich auch Lehrerinnen und Lehrer hier, die zuhören, sicherlich ganz viele sogar. Und da sind wir beim Stand Lehrergesundheit. Also ich arbeite ja im Mentalcoaching-Bereich, auch häufig mit Sozialpädagogen oder auch Lehrern, die dann zu mir kommen. Und ich merke da ganz häufig wirklich Überlastung. Also, und das erlebe ich hier auch anders. Also so wie du gesagt hast, hier wird ehrlich kommuniziert. Also wenn du das Gefühl hast, jemand ist hier überlastet, sprichst du ihn wahrscheinlich auch erstmal an.
Aktiv, ne?
Also,
würde ich das tun.
Genau. Ja. Und aktiv hat der Kollege aber auch die Möglichkeit, hier immer die Tür aufzumachen und reinzukommen und zu sagen, hören Sie mal, Herr Wagner oder Frank, ne? Hier wird sich ja auch geduzt, das ist mir zu viel, da bin ich raus. Also das geht gerade, vielleicht ist der ist zu Hause in der Familie gerade viel los oder so, ne? Da darf hier ehrlich kommuniziert werden und ich glaube auch so geht es nur, ne? Dass wir nochmal dieses Appell da rausschicken, dass Menschen immer nur dann Besserung erfahren, wenn sie auch reden und alle offen miteinander reden.
Auf jeden Fall, Also uns ist sehr, sehr wichtig auch, dass wir keine Konflikte haben. Also wenn wir nur den Ansatz eines Konfliktes merken, dann gehen wir wirklich aktiv hin. Und das ist auch wirklich eine persönliche, auch eine echte Schulleitungsaufgabe. Das ist nicht immer so ganz leicht, ne? Aber dann ist es eine Aufgabe, hinzugehen, jemanden anzusprechen. Ne? Jetzt nicht, du musst aber hier und du böser, sondern wir haben Gesprächsbedarf. Da gibt es irgendwie, haben wir gehört, jemand anders und wir wollen dich mal zusammenbringen und wir wollen das Ganze mal, diese ganze Geschichte aufklären. Mhm. Das ist mega wichtig.
Genau, und da sind wir bei der Beobachterrolle. Also deine Aufgabe als Schulleiter ist es hier auch so ein bisschen, die außenstehende Rolle einzunehmen, von außen mal aufs Kollegium zu gucken. Also Teil des Kollegiums zum einen so zu sein, total, also das erlebe ich hier, habe ich immer so erlebt und ist auch so, aber dennoch irgendwie die außenstehende Rolle einzunehmen, mal aus der Adlerperspektive übers Kollegium zu fliegen und mal zu gucken, wo sind denn hier gerade Schwachstellen oder Baustellen und wo müssen wir ran, ne?
Ja,
und
ganz genau.
Da auch den Mut zu haben, das hast du ja gerade schön durch die Blume gesagt, das ist ja auch ein bisschen ein gewisser Mut, da in so eine Konfliktsituation zu gehen und ich glaube, da sind wir beide ähnlich, also wir sind eher harmonisch, als Bruch und Dallas aus sind und hier Krieg führen wollen, sondern manchmal muss man da einfach ehrlich rein und ich glaube, nur so kann es langzeitig auch eine Lehrergesundheit geben. Ne? Also ich glaube, das ist ja immer mehr Thema, gerade im Lehrerbereich, wo Menschen echt überlastet sind. Ich hatte auch im Vorfeld meine Hörer gefragt nach Fragen. Da ging es halt auch um das Thema, wie schafft ihr es, so übergreifend zu arbeiten? Wie schafft diese Schule das? Und das haben wir, glaube ich, schon gut beantwortet. Ne?
Ja, wobei ich auch nochmal sagen will an dieser Stelle, Struktur, Struktur, Struktur.
Ja.
Man darf das nicht unterschätzen. Es ist bis ins Kleinste wirklich strukturiert. Und wenn wir ein Schulprogramm haben und da drin steht, wie ein Gottesdienst abläuft, wann wir losgehen, ne, dann hat das wirklich wirklich den Sinn, dass wir alle schnell reingucken können. Ja, weil und das muss schnell gehen. Du musst ganz schnell wissen, du vergisst das ja. Ne? Wie war das denn nochmal? Und dann schaust du da rein und dann weißt du eben, wie das Ganze zu handeln ist. Wir gucken bei allen Schulentwicklungsaufgaben immer wieder auch unter dem Aspekt nach, welche Belastungen bringt das mit sich oder sogar welche Entlastung bringt das Ganze mit sich. Da sind wir aktiv auf der Suche. Das halte ich für mega wichtig. Also man darf sich nicht vorstellen, Schulpreisschule oder so, oder in manchen Köpfen ist das so, ja, die sind da jeden Tag bis 18 Uhr und der Schulleiter sitzt wie die Spinne da im Büro und guckt, wer geht denn schon nach Hause, wo habe ich noch einen Job zu verteilen. Das ist überhaupt nicht so, sondern wir gucken, nehmen wir nochmal diese Basiskompetenz-Trainingskurse. Da ist bewusst eingeplant eine Entlastung für die Kolleginnen und Kollegen, denn diese Stunden musst du nicht mehr vorbereiten.
Mhm.
Da gibt es fertig vorgefertigte Aktenordner oder auch ein Padlet wird gerade erstellt, wir gehen auch ins Digitale in dem Bereich und dann melden mir die Kollegen zurück, das sind Unterrichtsstunden, die brauchst du nicht mehr groß planen. Da steht
super.
Die Differenzierung, da stehen die Aufgaben, da weißt du die Spiele, die mit den Kindern und so gemacht werden und das ist ein echt nicht zu unterschätzender Aspekt dabei.
Total.
Es geht bei Schulentwicklung nicht immer nur darum, was obendrauf und top zu setzen.
Ja.
Wir gucken auch immer, können wir das lassen? Ist das eine Belastung? Ist das was nicht mehr im Verhältnis steht? Das belastet uns so sehr, dass wir mit anderen Dingen vielleicht gar nicht mehr vorankommen. Nehmen wir mal das Beispiel offenen Anfang.
Ja, da wollte ich jetzt gleich noch
drauf. Da
offene Anfang kommen wir jetzt nämlich genau zu, das ist das Spannende und du hast gut übergeleitet. kurz vor Schulstart kam von euch die Nachricht, so, wir fahren jetzt hier einen offenen Anfang. Und wenn ich das meinen Freundinnen erzähle, dass meine Tochter quasi morgens eine Gleitzeit hat, dann sind die völlig so, was? Die geht doch nicht, ja, da ist sie wieder. Die geht doch nicht arbeiten. Und dann, die Kinder dürfen aktuell zwischen 8:30 und 9:30 hier ankommen. Ne? Ja, also es ist wirklich genau. Ein offener Anfang, ja. An dem auch gerade noch gefeilt wird, ja, hast du auch so genau. Offen und ehrlich gesagt.
Ja, natürlich.
Aber die Eltern haben damit die Freiheit, das Kind zwischen 7:30 und 8:30 zu schicken. Das Kind ist betreut und somit hat das Kind auch die Möglichkeit, mal einen Morgen länger zu schlafen, wenn es abends später geworden ist oder die Nacht doof war. Ne?
Ganz genau. Also genau. Das soll ein echt förderlicher Aspekt für die Kids sein. Wir sind ja immer auf der Suche nach Leistungen und das soll die Leistungsbereitschaft der Kinder fördern. Die kommen halt hier an mit Morgentanz, mit Fußballspielen, aber auch schon mit Lernzeitaufgaben, die sie bearbeiten. Also verschiedenste Möglichkeiten, hier unterwegs zu sein. Leider in der Pandemie jetzt noch nicht im Kaleidoskop, in der offenen Lernlandschaft geht das noch nicht. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Wir wollen tatsächlich Familien zur familienfreundlichen Stadt Hamm beitragen. Mhm. Muss ich an dieser Stelle mal ganz klar so sagen. Das soll.
Ist ja auch so.
Ja,
das also soll ich wirklich, empfinde das als
wie
Mutter
kann,
so.
Genau, wie kann eine Institution eigentlich familienfreundlich sein? Wenn wir unser OB hören, ja, so, dann haben wir uns auch mal Gedanken gemacht, was können wir vielleicht noch dazu beitragen.
Total.
So. Aber die Überleitung war ja gerade auch so Lehrergesundheit. Ja. Jetzt stell dir vor, dass ein Kollegium, bei uns ist das so, wo 3/4 der Kolleginnen und Kollegen morgens ihre Kinder in der Kita abliefern müssen und kommen aus Münster. Wir fahren eine halbe Stunde hier rüber.
Voll.
Und haben jeden Morgen einen Mega-Stress, setzen das Kind in der Kita ab, das heult, Mama, oh, ich muss aber los, weil um 8 geht die und ich muss schnell flitzen. Dann kommst du unter Stress hier an und dann Lehrergesundheit, nichts von übrig. Und das überträgt sich sofort auf die Kids. Voll. Da werden die Kinder unruhig, die lernen nicht mehr so gut. Auch das wieder eine Aufgabe. Lass uns doch suchen, wie können wir das denn? Und mindestens zwei Fliegen mit einer Klappe.
Voll.
Heißt, viele Kolleginnen und Kollegen kommen jetzt später und haben morgens echt einen entspannteren Tag. Und auch das wirkt sich wieder auf die gesamte Atmosphäre der Schule aus, was dann wiederum die Leistungsbereitschaft der Kinder eben
verhindert. Ja, und die Lehrer sind besser drauf, beziehungsweise genau fokussierter. So. Also ich kann das verstehen, wenn ich mein Kind manchmal morgens vor dem Unterricht hier in die Kita gebracht habe. Also ich war ja selber Mutter einer Kita-Tochter. Und wenn die morgens einen Ausstand gemacht hat, war ich total gestresst und bin hier um 3:58 aufgelaufen, war aber in Gedanken noch in der Kita, noch gar nicht in meiner Klasse, ne, in der ich mitgearbeitet habe.
Ja,
und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich muss sagen, das gibt den Kindern eine gewisse Freiheit. Und auf der anderen Seite habt ihr jetzt in der 2. Klasse, zumindest im Zeitalter meiner Tochter, die Hausaufgaben abgeschafft.
Ja.
Und ich muss sagen, großartig. Also, ich gehe da mal ganz kurz drauf ein. Meine Tochter wird mit ihrer Frau, mit ihrer Lehrerin Frau Eschler sicherlich nicht solche Files ausführen wie mit mir, weil sie ist genau wie ich, also wir haben einen Dickkopf und sie diskutiert lieber, warum sie das denn jetzt tun muss, als dass sie es tut. Also es ist nicht mal so, dass sie es nicht kann, aber ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, dass ihr hier natürlich die Eltern entlastet, auf der anderen Seite den Kindern aber gar keine Arbeit abnimmt, weil sie Kinder kriegen, die Arbeit versteckt.
Ja, genau.
Also, gegeben, ne? Dass wir wollen jetzt hier nicht sagen, hier wird weniger geleistet,
sondern
hier wird prinzipiell, glaube ich, kontrolliert sogar mehr geleistet.
Es wird, genau, es ist eine andere Vorgehensweise. Also, das würde ich an dieser Stelle auch nochmal deutlich sagen wollen. Wir kriegen, wenn wir so Hospitationen haben oder Vorträge halten, da kriege ich immer wieder zu hören, ja, ihr an der Grundschule mit eurer Kuschelpädagogik.
Ah.
Ja, und wir haben jetzt ganz viel über Wertschätzung und all diese Dinge gesprochen. Das hat aber alles ein Ziel. Und das ist ja, das sagen ja alle Neurologen, dass das tatsächlich so ist. Und die Grundlage ist für ein gelingendes Leisten der Kinder. Wenn der Kopf nicht bereit ist zum Lernen, passiert dann nichts. Und wie wir, glaube ich, gerade schon mal sagte, es gehören die Emotionen dazu. Also Emotionen sind die absolute Voraussetzung, um überhaupt etwas leisten zu können.
Genau, und hier in der Atmosphäre weiß das Kind, ich bin hier in Schule, meine Klassenlehrerin ist da und ich rufe das ab, was da jetzt von mir gewollt wird oder gefragt wird oder was ich da jetzt tun muss, sag ich mal. Ne? Und dann kommt das Kind aus der Schule nach Hause, sitzt bei uns in der Küche am Küchentisch und das ist eine ganz andere Atmosphäre. Also da sitzt Mama auf einmal, Mama steht in der Küche und kocht und ich diskutiere mit meiner Mama, aber ich war doch den ganzen Morgen in der Schule, warum soll ich das jetzt noch machen?
Ja,
ne?
ja, genau. Ja, pass auf. Und deswegen, wir haben ja nicht nur den offenen Anfang, sondern wir haben, und das war eigentlich sogar noch der Hauptgrund, den Stundenplan zu verändern, wir haben einen gemeinsamen Unterrichtsschluss.
Mhm.
Heißt, montags haben alle Kinder bis um 12, weil wir da eine wöchentliche Dienstbesprechung haben und an den anderen Tagen haben alle Kinder dieser Schule bis 13.30 Uhr Unterricht. Dadurch haben die Erst- und Zweitklässler und auch die Drittklässler zusätzlich eine höhere Unterrichtszahl, als ihnen eigentlich vom Landesministerium halt zusteht. Bei den Vierten kommt das dann halt gerade so hin. Und wir nutzen halt genau diese Stundenzahlen, die darüber hinaus sind, für Lernzeit. Und dann dementsprechend dort die Hausaufgaben zu ersetzen in dem Sinne. Weil, also ich bin selbst Papa. Und wenn uns eins stresst, wenn ich nach meinem Job nach Hause komme, dann dann bin ich nur gestresst, weil ich weiß, es müssen noch Hausaufgaben gemacht werden. Heißt auf der anderen Seite aber nicht, dass wir den Eltern die Möglichkeit nehmen wollen, zu wissen, was macht mein Kind denn gerade. Es ist ja auch schön, wenn Eltern sich dahinter klemmen und sagen, komm, lass uns noch ein bisschen was machen. Lass uns mal gucken, was ist denn gerade in Mathe dran oder im Sachunterricht oder wie auch immer.
Aber es hat eine gewisse Leichtigkeit. Da sind ja, wir wieder genau. Bei der Leichtigkeit. Ja, genau. Das kann, das muss du aber
guckst,
nicht. Ne?
Genau, du guckst hier als Mama oder Papa in den Lehrzeitplan und dann sind die gesamten Unterrichtsinhalte der Woche aufgelistet und du weißt, wo die Kinder sind. Du könntest selber sagen, ich habe da noch was. Lass uns mal ein bisschen was zum Einmaleins machen. Oder ich frage an der Schule mal nach, habt ihr vielleicht noch ein paar Unterlagen zu dem und dem Thema, wenn du das möchtest.
Und es ist
aber du musst es nicht.
Genau, es ist aber auch der direkte Austausch, den es, also habe ich jetzt so erlebt, meine Tochter hat das in der ersten Woche super ausgenutzt, gibt jetzt keine Hausaufgaben mehr. In der Schule trödel ich ein bisschen, dann habe ich gesagt, komm, gib mir mal deinen Lernzeitplan.
Ja.
Dann habe ich da reingeguckt, dann hatte sie von 4 Aufgaben eine erledigt. Dann habe ich gesagt, nee, Kollegin, so funktioniert das ja hier nicht. Ja. Also da bin ich ja auch als Mutter in der Eigenverantwortung zu sagen, nee, so nicht. Und dann gab es bei uns zu Hause eine kleine Reiberei. Aber sie hat jetzt für sich einfach begriffen, ich habe in der Schule die Zeit und das ist auch ausreichend Zeit. Und dementsprechend, wenn ich das da nicht schaffe, dann ist es jetzt doch noch eine Hausaufgabe. Ne? Also so haben wir uns geeinigt und so hat die Frau Eschner das auch kommuniziert. Also die Klassenlehrerin, es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, Hausaufgaben sind schlecht, wir machen nie wieder Hausaufgaben, sondern es ist auch noch eine gewisse Eigenverantwortung der Eltern dabei.
Und da bist du natürlich, Christine, das hast du richtig gut gemacht, da hast du das Prinzip super dargestellt, denn auf so einem Lernzeitplan, bearbeiten, also sehen die Kinder, welche Aufgaben dran sind und die müssen dann die Aufgaben ja einem Erwachsenen zeigen und der macht nachher sein Kürzelchen dahin. Das muss man an dieser Stelle ja mal so, ne?
Ja.
Die Hörer mal so sagen. Und das kann jeder tun. Das kann ein Schulassistent sein, das kann ich als Schüler, keine Ahnung, das könnte ich sein, das kann die Klassenlehrerin sein, das kannst auch du als Mama oder als Papa in
das
dem
kann
Sinne
auch Oma
sein.
Machen. Das und kann so auch Oma machen. Und so beschreibt Oma auch mit Oma, nicht
absolut.
Mit Monika.
Dann steht da Oma, Hauptsache jemand hat drauf geguckt, hat geschaut, ne, so hat es einigermaßen geklappt, sind die Aufgaben bearbeitet. Und das ist das Interessante, also dass jeder das machen kann. Und das ist übrigens auch etwas, wo wir gerade dran, wir sagten ja gerade, wir feilen an dem offenen Anfang, denn auch der offene Anfang soll ja zu einer Leistungsbereitschaft der Kinder führen. Und die Kolleginnen und Kollegen, die auch dann früh morgens aber auch schon hier sind, morgen habe ich das gesehen, die schnappen sich jetzt auch vermehrt Kinder und sagen, hör mal, was macht eigentlich dein Lernzeitplan? Es ist eigentlich jetzt nicht dran, dass du Fußball spielst oder tanzen gehst, sondern schau mal, du hast eine Aufgabe von 4. Und wie schön ist das, wenn du als Mutter das genauso tust und auch zu Hause vielleicht sagst, dann ziehen wir in einem Strang. So funktioniert's.
Also ich bin der festen Überzeugung, dass Schule so, wie ihr es hier lebt und auch liebt, immer auch eine Zusammenarbeit mit den Eltern ist. Ne?
Ja.
Also das ist einfach so. Und ich habe aber auch immer das Gefühl, die Eltern werden hiermit gut ins Boot genommen. Und hast du noch, also ich habe noch eine Frage tatsächlich. Es ging um Gewaltprävention und Deeskalation. Also ich habe ja gesagt, ich habe ein paar Fragen gesammelt und da ging es um dieses Thema Gewaltprävention. Ich finde ehrlich gesagt, durch diese wertschätzende Haltung an dieser Schule und auch die Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeit, also der betonten Frau Schneider, wird das ja schon gelebt im Alltag. Also es braucht es noch Projekte hier an der Schule, wo man sagt, da muss man noch mal extra rein oder wird das einfach in den Alltag mit integriert und nicht jetzt heute ist da 13 Uhr Gewaltprävention, sondern hier wird es situativ gemacht.
Ja,
ne?
Ganz genau. Das ist genau der Punkt. Also wir werden auch immer wieder gefragt, so gibt es da irgendwie so Tools, gibt es da irgendwelche besonderen Maßnahmenkataloge? Wir haben einige ja angesprochen, aber das ist das Gesamtbild.
Genau.
Also wir können jetzt noch mal über Pausenbesprechungen beispielsweise mal reden, ne? Dass die Kinder nach jeder großen Pause, die wir als die größten Streitpunkte der Schulzeit identifiziert haben die Möglichkeit, 10 Minuten lang, kostet ein bisschen Unterrichtszeit, das ist so, haben die Möglichkeit, dann selbstständig Streite zu klären. Also im ersten Schuljahr lernen die dann so Pattern, wie mache ich das, wie rede ich, wie kann ich einen Satz anfangen. Ab dem zweiten Schuljahr ungefähr können die das dann selbstständig und dann tun die das auch. Die können in andere Klassen gehen, sagen, hier, der aus dem zweiten Schuljahr hat mich immer 2-3 Mal von der Schaukel irgendwie vertrieben oder so. Und dann gehen die hin und beschweren sich und reden und klären das aber.
Genau.
Und zwar wirklich bis zu einem Punkt, wo wir nachfragen und sagen, ist der Streit, ist das in deinem Kopf jetzt gut? Und das ist schön, wenn du Kinder beobachtest, die sagen dir, ja, ist okay. Manchmal sagen sie auch, nee, ist nicht okay.
Und das ist auch gut so. Und das ist ja wertschätzend auch wieder. Ne?
Ja.
Also so, da sind wir an dem Punkt, wo wir wieder an dem Punkt sind. Es braucht Klarheit, damit das Kind sich nach der Pause auch wieder auf den Unterricht konzentrieren kann. Also ihr gebt diese 10 Minuten frei, damit sich aber auch 40 Minuten danach oder 30 Minuten danach wieder gut konzentriert werden kann oder der Rest des Schultags.
Du bringst es genau auf den Punkt. Ich kann mich entsinnen, wie aber am Anfang viele Kolleginnen und Kollegen Sorgen hatten, oh, da geht ja wieder Unterrichtszeit verloren und so. Aber das, wenn du das dann, wenn die, vor allen Dingen, wenn es dann automatisiert ist, ja, und du vielleicht sogar eine kleine Frühstückspause damit noch verbindest, während die irgendwie unterwegs sind und so, dann hast du nachher umso mehr die Kinder super wieder bei dir und kannst mit denen super lernen und die Kinder bringen Leistung.
So habe ich das auch immer erlebt. Also da sind wir, glaube ich, auch schon an dem Punkt, dass Gewaltprävention einfach alltäglich gelebt werden darf und nicht nur ein Projekt einmal im Schuljahr sein darf, sondern täglich in kleinen Stückchen in den großen Topf geworfen werden muss.
Und es ist eine Haltung.
Genau, es ist wieder eine Haltung.
Wobei man aber auch wieder sagen muss, wir sind eben nicht die Rosa-Rot-Schule. Wir haben immer wieder auch irgendwelche Vorfälle, die wir dann auch klären müssen.
Das ist gar keine Frage.
Aber die gehen wir natürlich ganz gezielt auch nach, auch jeder Kleinigkeit. Ne? Ja. Das kann man nicht anders sagen.
Also, absolut.
Und das ist das sind ganz viele Rädchen, die da quasi zusammenkommen und dann so ein großes Ganzes bilden.
Ihr seid nicht perfekt und das ist auch verdammt gut so. Das habe ich hier gelernt. Ja, ganz genau. Ich bin gut so, wie ich bin und ich bin nicht perfekt und das ist verdammt gut so. Das habe ich hier mitgenommen fürs Leben. Und was ist deine Zukunftsvision jetzt noch so zum Abschluss? Also wenn du auf Schule heute guckst, also du erlebst es bei deinen Kindern ja auch nochmal, die gehen zum Gymnasium, glaube ich, ne? Also nochmal komplett anders. Und wie siehst du Schule in Zukunft? Also...
Ja, ich habe natürlich ein Herz für Schule und wir brennen dafür. Ich brenne, aber ich will doch mal sagen, wir hier an der Schule brennen dafür, Schule eigentlich komplett zu verändern. Also wir wollen jetzt nicht typisch Hupra-Schule, sind immer so wie so Rebellen. Ja?
Nein, das
Ministerium hat Sorgen und die halten irgendwelche Regeln nicht an oder so. Aber wir merken einfach, wie Schule, die eigentlich aus dem 19. Jahrhundert kommt, im 21. Jahrhundert nicht mehr die Ergebnisse bringt, wie es damals so war. Die Zeiten haben sich derartig geändert. Diese alte Humboldtsche Trennung von allgemeinem Wissen und beruflicher Bildung als ein Beispiel ist völlig überholt. Und das ist etwas, ich mache mir manchmal ein bisschen Sorgen so um unser Land, um unsere Menschen, die hier wohnen, um unsere Welt. Und da kommen Probleme auf uns zu. Wir sehen die Pandemie, wir sehen die Umweltzerstörung. Und ich habe ja selber, wie du sagtest, auch Kinder und die müssen ja damit umgehen können. Mhm. Und schau mal hin, wer heute erfolgreich ist, wo auch immer. Es geht nicht um Geld, um etwas, was wirksam ist, wo du Probleme gelöst hast, wo du erfolgreich bist. Mhm. Und das hat oft mit Schule nichts zu tun.
Also ich glaube, das ist auch so ein Impuls, den ich hier mitgegeben bekommen habe. Wenn du tust, was du liebst, bist du da verdammt gut drin. Ja. Und dann darfst du dieses Licht auch in die Welt tragen. Und ich glaube, das ist das, was du oder auch hier das ganze Kollegium täglich tut im kleinen Rahmen. Also es braucht den kleinen Rahmen. Man kann nicht die Welt verändern, aber ihr verändert jeden Tag eine kleine Welt. Und das ist die Gebrüder Grimm-Schule und die Kinder, die hier jeden Tag hingehen. Und hier gehen jeden Tag 230 Kinder ungefähr, ne?
Ja, genau.
Mit einem viel besseren Gefühl in die Welt. Und die können dieses Licht auch wieder weiter strahlen. Ne? Also ich glaube, es geht um viel mehr als nur Wissen, sondern auch um Stärken leben und die Schwächen in den Griff zu bekommen und den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie, so wie sie hier auf die Welt gekommen sind, gut sind und dass sie eine Aufgabe haben. Und die gilt es zu erkennen. Da sind wir wieder bei der Zitrone. Wo ist die Zitrone in dem Kind?
Genau.
Und wenn wir die erkennen, dann können wir die Welt ja ein Stück besser machen,
ganz
oder?
Genau. Ja, ganz genau. Das ist der Punkt. Wirksamkeit erleben, die Augen strahlen lassen. Und meinen Platz finden. Wo kann ich wirksam sein?
Ja, du bist hier verdammt wirksam. Ja, ich danke dir für deine Zeit, mein lieber Frank, und freue mich, dass das jetzt so geklappt hat. Und ja, strahlen wir dieses Licht in die Welt und machen Limonade aus der Zitrone, die man uns jeden Tag gibt, ne?
Das machen wir weiter, Christine. Genau so.